muss man schon sagen. So, jawohl. Nico, hast du kurz die Folie für mich? Ja, perfekt. Und zwar, die letzten Male hatte ich immer eine Vorgabe vom Holger bekommen, was ich predigen soll. Heute habe ich keine, deswegen habe ich natürlich einfach was genommen, was ich halt letzte Woche in der eigenen Gemeinde gepredigt habe. Und zwar, auch wir sind ja eine Baptistengemeinde und ich mache aktuell eine Serie, was macht denn eigentlich Baptisten aus? Was ist ein Baptist? Und ich habe euch mal das englische Original mitgebracht. Man kann das auch auf Deutsch umstellen. Dann musst du natürlich die Wörter tauschen, weil nicht alles mit den gleichen Buchstaben anfängt. Im Grunde, das, was ihr da vorne seht, das sind eigentlich die Kriterien. Wenn ihr sagt, wenn eine Gemeinde das erfüllt, dann ist es eigentlich eine Baptistengemeinde, ob sie sich so nennt oder nicht. Und wenn sie von den Dingen abweicht, ist sie eigentlich keine Baptistengemeinde, sondern dann ist halt irgendwas anderes. Ja, ganz oben natürlich, was glaubt ein Baptist? An die biblische Autorität, charakteristisch für alle Baptisten auf der Welt. Dann die Autonomie der Ortsgemeinde. Jede Gemeinde ist unabhängig, ganz typisch für Baptisten. Die Priesterschaft aller Gläubigen, nicht nur von Einzelnen, sondern jeder Einzelne in der Gemeinde ist, wie wir es ja auch in der Bibel einfach sehen, ein Priester. Dann zwei symbolische Handlungen, Abendmahl und Taufe. Die individuelle Seelenfreiheit, also ja, jeder Christ ist selber befreit. Mitgliedschaft, man gehört fest zu einer Gemeinde und die, das Kriterium für Mitgliedschaft ist Taufe. Ja? Also so wie wir es auch im Neuen Testament sehen, durch Taufe werden Menschen hinzugefügt zur Gemeinde. Dann zwei Ämter, Pastoren und Diakone und die Trennung von Staat und Kirche. Und da gehen wir quasi jetzt so die nächsten Wochen durch. Und natürlich kann man nicht alles nehmen. Also fangen wir einfach mit dem ersten hier halt an, nämlich die Entstehung der Bibel oder die Bibel als unsere Autorität als Baptistengemeinde und dann hoffentlich auch eure, weil ihr nennt euch ja Baptisten, also eigentlich sollte das dann so sein. Die Bibel, mal für euch ein paar Nachdenkfragen. Über welchen Zeitraum ist die Bibel entstanden? Wer weiß es? 3000. Nicht ganz so viel, aber die Richtung ist nicht schlecht. Ja, 1500, genau. 1500 Jahre. Also im Grunde, wenn ihr denkt, wenn wir von heute zurückgehen, 1500 Jahre, das ist die Zeit, wo gerade das Römische Reich geendet ist. Also das wäre eigentlich die Zeitspanne vom Ende des Römischen Reiches bis heute. Das ist die Entstehungszeit der Bibel. Wie viele Leute haben die Bibel geschrieben? So ungefähr. Ja, um die 40. Also wir wissen von mindestens 40 verschiedenen Schreibern. Und diese 40 Schreiber, das waren Menschen aus allen Berufen und Stellungen irgendwie, ja. Zum Beispiel Hirten haben die Bibel geschrieben. Es gab Fischer, die die Bibel geschrieben haben. Da waren Handwerker auch unter ihnen. Bitte? Ein Arzt, genau, der hat ein Viertel des Neuen Testaments geschrieben, ein Arzt. Juristen waren dabei, Theologen, ja, Paulus zum Beispiel, Könige wie der David. Also da merkt ihr, das sind ja wirklich Menschen von ganz einfachen Stellungen bis hin zu den höchsten Ämtern und Berufen und alle die waren irgendwie dran beteiligt. Die Bibel ist in drei verschiedenen Sprachen geschrieben. Die Bibel hat verschiedene Textarten. Es ist nicht nur eins, sondern im Grunde vieles davon ist Geschichte, die erzählt wird. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch, ja. Aber es sind auch einfach Biografien von Menschen, die wir lesen. Die bekanntesten Biografien sind natürlich die Evangelien. Es sind Lieder wie die Psalmen. Es ist auch ein Gesetzbuch, ja, wie unser BGB zum Beispiel. Auch das ist Teil der Bibel. Es sind Briefe an ganze Gemeinden, an einzelne Menschen. Also das sehen wir, das sind ja alle Textgattungen, die wir irgendwie so aus dem Deutschunterricht kennen, sind in diesem Buch vereint. Und die Bibel ist auf allen damals bekannten Kontinenten geschrieben worden. Sie ist in Europa geschrieben worden, sie ist in Asien geschrieben worden, sie ist in Afrika geschrieben worden. Also das heißt, wir sehen ja hier eine Spannbreite, ein Buch, was über 1500 Jahren an allen Enden der Erde von ganz verschiedenen Menschen geschrieben worden ist. Und das kommt alles zusammen und bildet am Ende ein Buch. Wer kennt noch so ein Buch? Würde mich jetzt wundern, wenn ein Finger hochgeht, genau. Aber nicht nur das ist eine Besonderheit der Bibel, sondern auch in der Einzigartigkeit, ja, was die Auswirkung der Bibel angeht. Es gibt kein Buch, wo wir sagen können, es ist so alt und bewegt Menschen noch heute, obwohl es vor tausenden Jahren geschrieben worden ist. Es bewegt die Menschen noch heute. Die Bibel ist das meistgehasste Buch der Welt. Nie ist ein Buch mehr gehasst und verfolgt worden. Ja? Nie ist ein Buch mehr verboten worden in den Ländern. Aber sie ist nicht nur das meistgehasste Buch der Welt, sondern sie ist auch das meistgeliebte Buch der Welt. Ja? Welches Buch ist lieben Menschen mehr wie die Bibel? Gar keins. Und sie ist auch weiterhin einzigartig, nämlich in ihrer Unzerstörbarkeit. Ja, die Bibel hat jede Verfolgung überstanden. Sie hat jede Kritik überstanden im Laufe der Zeit. Egal, ob es vom Islam war, der alles zerstört hat, wo er sich ausgebreitet hat. Ob es die Kirche selbst teilweise war, ob es der Kommunismus war, ob es Philosophen waren, die verheißen haben, ja, jetzt kommt unsere Philosophie, in 200 Jahren liest kein Mensch mehr die Bibel, aber heute liest keiner mehr den Philosophen und die Bibel lesen Millionen Menschen. Also die Bibel ist völlig unzerstörbar durch alle Zeiten. Die Bibel ist absolut einzigartig in ihrer Verbreitung. Die Bibel ist das meistgelesene Buch auf dieser Erde. Sie ist das Buch, was verteilt ist unter allen Nationen, unter allen Völkern. Sie ist das meist übersetzte Buch. Was denkt ihr, in wie viele Sprachen ist die Bibel übersetzt worden?
150.
150. Wer bietet mehr? 1000. Ja, du liegst gut. Also, Ende 2023 sind schon wieder völlig veraltete Zahlen, weil es geht immer schneller. Ende 2023 war die Bibel zumindest in Teilen übersetzt in 3686 Sprachen auf der Welt. Sie war in allen Ländern dieser Erde angekommen. In 743 Sprachen ist die Bibel vollständig übersetzt und das Neue Testament in 1682 Sprachen. Es gibt zum Beispiel eine Organisation, die kennt ihr vielleicht, deren Ziel ist es im Grunde, dass die Bibel in alle Sprachen dieser Welt übersetzt wird und ist benannt nach einem Mann, der das gleiche Ziel eigentlich hatte. John Wycliffe, ne? Also Wycliffe heißt die Organisation und von denen kriegt man da immer recht gute aktuelle Zahlen. Also daher, ich hatte mal gegoogelt, in wie viele Sprachen ist denn der Koran so übersetzt. Das war nur irgendwas zwischen 50 und 80. Und da dachte ich, okay, 50 bis 80 gegen 3700, das ist schon eine Menge. Ja, wer von euch kennt Guinness Buch der Rekorde? Das kennt ihr alle, gell? Genau. Und da denke ich mir, aber wenn es doch ein Rekordbuch gibt, das haben wir doch gerade gesehen, dann kann doch das, also eigentlich hat doch ein Buch den Titel verdient, das Buch der Rekorde. Und das ist doch wohl die Bibel. Also wir sehen doch in allen Belangen, die wir gerade angeguckt haben, bricht die Bibel jeden Rekord haushoch. Wer kennt die Spiegel-Bestsellerliste? Ein paar kennen die, genau. Also steht immer, was sind gerade die meistverkauften Bücher. Aber ich muss euch sagen, es ist leider gelogen, was in dieser Liste steht, weil es müsste jede Woche neu auf Platz 1 die Bibel stehen. Die steht da aber nie drin, weil sie die nicht reinnehmen. Aber das könnt ihr immer vergessen. Wenn oben nicht die Bibel steht, ist die Liste fake. Ist einfach so. Habe ich mal gegoogelt, was ist denn so das meistverkaufte Buch der Welt? Okay, also angeblich laut Internet, ich kann das schlecht prüfen, also angeblich ist das meistverkaufte einzelne Buch Harry Potter und der Stein der Weisen mit 120 Millionen Exemplaren. Das ist zugegebenermaßen eine Menge, aber wie viele verkaufte Exemplare hat die Bibel? Über 5 Milliarden verkaufte Exemplare. Ja, also das 40- bis 50-fache. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja? Du hast ein Buch, was über 1500 Jahre entsteht, von Menschen, die sich nie gekannt haben, die an allen Orten der Erde waren. Und was sehen wir? Wir sehen eine perfekte Harmonie, die sich da einfach durchzieht. Ja? Es passt perfekt zusammen. Wie kann das sein? Die meisten Bücher werden von einem Menschen in ein paar Wochen oder so geschrieben. Ja? Wie kann ein Buch so lang über die ganze Erde verteilt entstehen und einfach perfekt sein? Ja? Wo wir auch einfach sehen, es gibt einen Mittelpunkt, auf den alles zuläuft, wie das Gravitationszentrum im Grunde. Ja? Wir sehen in diesem Buch, da sind Prophetien drin, das schaut in die Zukunft. Das sind Prophetien zum Beispiel, die David gibt auf Jesus. Die sind über 1000 Jahre vorher geschrieben. Ja? Über 1000 Jahre vorher reden Propheten über den einen Menschen, der kommen soll. Und das ist das, was wir eigentlich in fast allen Bibelbüchern sehen, dass wir sagen, es gibt ein Ziel, es gibt eins, worauf sie hinschauen. Und das ist der Retter, das ist der Messias. Und das ist der Mittelpunkt dieses Buches, um den sich da einfach alles dreht. Und wenn wir sehen, einfach wie weit diese Prophetien geht, ja, also denk zum Beispiel an den Jesaja, der hat Prophetien, die sind in sehr naher Zeit passiert, aber zum Beispiel der Jesaja, der hat auch gesehen, bis ins tausendjährige Reich, der hat 700 vor Christus gelebt, der Jesaja, das war vor 2700 Jahren und er konnte Dinge sehen, ja, die fast 3000 Jahre in der Zukunft lagen, das hat Gott ihm offenbart und das können wir sehen in diesem Buch. Und da merken wir doch, in welchem Buch, was ihr heute kennt, stehen Dinge drin, die in 3000 Jahren Zukunft passieren und die sich wortwörtlich so erfüllen. Wo gibt es denn sowas? Nirgendwo. Ja. Angeblich registriert sind weltweit ungefähr 130 Millionen verschiedene Bücher. Es werden natürlich täglich mehr. Aber da merken wir doch, von 130 Millionen, da gibt es doch absolut nur eins, was ich mit der Bibel messen kann, und es ist die Bibel selber. Ja? Also kein Vergleich. Und wir sehen auch die Kraft der Bibel, wie die Bibel die Gesellschaften verändert hat. Ja? Nehmt mal Geschichtsbücher in die Hand oder über Soziologie, da werdet ihr merken, unsere ganze Gesellschaft hier in Deutschland, unsere Kultur, das ist so durch und durch geprägt von der Bibel, alles, was wir ableiten. Das wissen bloß heute viele nicht. Aber unsere Gesellschaft, unser ganzes Denken in Europa und in Deutschland ist eigentlich total dominiert von den Grundsätzen der Bibel. Guckt mal, was Germanen gedacht haben oder Alemannen oder Teutonen. Eure historischen Vorfahren hier, da werdet ihr merken, mit denen habt ihr gar nichts gemein von der Denke, sondern ihr werdet merken, wir denken hier ganz anders. Und das sehen wir in vielen Ländern eigentlich, wenn wir so die Ausbreitung des Christentums über Europa sehen im Mittelalter, dass wir merken, in dem Moment, wo das Christentum sich verbreitet hat in Gesellschaften, haben die sich vollkommen geändert. Also die sind total ausgetauscht worden. Ja, ganz kriegerische Völker zum Beispiel sind auf einmal Händler geworden. Plötzlich haben sie angefangen, sich um Kranke zu kümmern, die man vorher Klippen runterwirft und solche Dinge. Also man hat gemerkt, tiefgreifend in allen Lebensbereichen hat die Ethik sich verändert, einfach weil Menschen die Bibel hatten. Und das sehen wir doch, was für eine Kraft in der Bibel drinsteckt, dass du ganze Nationen, ganze Kontinente ihre Wertvorstellungen geändert haben. Und viele Sachen können wir auch nur mit der Bibel begründen. Also wenn wir jetzt denken, Menschenrechte, warum sollte ein Mensch Rechte haben? Mit welcher Begründung denn? Wieso soll er sie haben? Also ich meine, wenn ich an eine Evolution glaube, dann ist der eine von Millionen Viechern auf der Welt und dann stirbt er halt, wenn er nicht stark genug ist. Dann hat er in sich keinen Wert, wenn er nicht stark genug ist. Tschüss und weg, dann kommt halt eine stärkere Rasse. Ja? Also da merken wir, es ist gar nicht begründbar, wieso Menschen Rechte haben sollen. Wir finden in der Philosophie keine Gründe für Menschenrechte, sondern eigentlich sind sie nur eine Sorte von vielen. Und das können wir nur herleiten, und das sehen wir ja auch schon in der Präambel unseres Grundgesetzes und eigentlich noch besser in unserer, okay, ihr seid gerade nicht mehr in Bayern, in der bayerischen Verfassung. In der würdet ihr es gut sehen, in der Präambel. Könnt ihr gerne mal lesen. Ja, das sehen wir ja, dass das die Grundlage ist, die Achtung vor Gott. Und nur daraus kannst du ja eine Menschenwürde ableiten, weil du sagst, ja, weil Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat, nur das gibt ihm der Wert, weil Gott ihm den Wert gibt. Und wenn Gott dem Menschen keinen Wert gibt, dann hat er auch keinen. Ne? Also der leitet sich alleine von Gott ab. Und das sehen wir ja wirklich, diese enorme Kraft. Es gab einen bekannten Evangelisten und der hat gesprochen mit einem sehr philosophisch geprägten Sozialisten und der wollte eine Podiumsdiskussion. Und hat er gesagt, hey, ich habe keine Angst, ich weiß, ich kann mich auf die Bibel verlassen und ich bitte dich aber um noch was, wenn wir unsere Podiumsdiskussion machen. Und zwar, du gehst jetzt her, du bringst mir Menschen mit, folgendes, die müssen so ungefähr sein, Menschen, deren Leben am Boden war, Menschen, die hoffnungslos waren, Menschen, die schlimmsten Rüpel waren, die man sich vorstellen kann, ja, Alkoholiker, Drogensüchtige, Raufbolde, Diebe, Taugenichtse, solche Menschen, bring die mit, und zwar welche, die dann ein Buch gelesen haben von Marx oder von Nietzsche und die das gelesen haben und die dadurch so verändert worden sind, dass sie sagen können, so bin ich gewesen, aber heute, ich habe Nietzsche gelesen und ich bin ein ganz anderer Mensch, seit ich diese Bücher gelesen habe. Er hat gesagt, und zu der Diskussion bringst du mir zwei solche Menschen mit. und ich bring dir 100 solche Menschen mit. Ja, wie kann das sein, dass so viel Kraft in einem Buch steht? Ich denke, schauen wir einfach rein in das Buch selber. Schlagt eure Bibel auf in 2. Timotheus 3, Vers 16. Biblos heißt übrigens Buch. Und davon leitet sich Bibel ab und nicht Handy. Dann wird es nämlich Kineto Telefono heißen und nicht Biblos. Zweiter Timotheus 3, Verse 16 und 17. Ein ganz wichtiger Vers. Und das ist ein Vers, das sage ich euch, wenn ihr hier rausgeht, den müsst ihr alle kennen. Den Vers muss jeder Christ kennen. Wenn ihr seid in der Baptistengemeinde, ein Baptist muss diesen Vers kennen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ja, was steht hier? Alle Schrift von Gott eingegeben. Im Grunde heißt es gehaucht. Ja, und das zeigt uns eben, warum ist so eine Kraft in diesem Buch? Weil es eben nicht einfach ein Buch ist, wo halt Menschen ihre Meinung reingeschrieben haben, sondern weil wir sehen, dass Gott es rein gehaucht hat, seine Kraft. Ja, denkt an den Adam, das sehen wir es auch. Gott schafft die Hülle. Und da ist ein Körper aus Erde da, aus Staub, aber mehr ist es nicht. Und was gibt ihm dann eigentlich die Seele in dem Moment, wo Gott ihm den Lebensodem einbläst? Ne? Das ist eigentlich der Moment erst, wo das mehr als Staub und Erde wird, ne? Sondern wo es Seele und Leben und Kraft kriegt. Und hier das griechische Wort für von Gott eingegeben, das ist ein Wort im Griechischen, das heißt Theopneustos. Und beide Wörter kennt ihr wahrscheinlich sogar. Also Theos, das habt ihr natürlich schon ganz oft gehört, ist Gott. Und deswegen haben wir auch die Theologie im Deutschen. Und Pneustos, atmen, also Pneuma heißt Geist, aber auch Seele, Atem, Leben. Diese Bedeutungen hat es alles. Von daher, ihr kennt wahrscheinlich, manche von euch vielleicht waren sie schon mal bei einem, ich zumindest mal beim Pneumologen, ja, also ein Lungenarzt, ne? Also Atem, da geht es drum. Also das heißt, dieser Vers, geschrieben vom Apostel Paulus, sagt uns, die Schrift ist, hat ihr Leben eingeatmet bekommen von Gott. Und auf Lateinisch heißt das ganze Wort dann einfach, wenn ihr das nehmen würdet, in der lateinischen Übersetzung, dann seht ihr das Wort Inspiratus. Und dann merken wir natürlich, aha, warum glauben wir denn als Gemeinde dann an die Inspiration der Bibel? Was glaubt denn eine Gemeinde, die an die Inspiration glaubt? Naja, Inspiratus ist einfach das lateinische Wort für Theopneustos. Eine Gemeinde, die an die Inspiration der Bibel glaubt, die glaubt, dass die Bibel von Gott gegeben ist, ja, dass es Gottes Wort ist und dass er quasi sein Leben reingegeben hat. Und wir sehen, die Bibel ist nützlich für alle Dinge, zur Lehre, zur Rechtweisung, Besserung, Erziehung in der Gerechtigkeit. Und jetzt könnte man ja im ersten Moment denken, ja klar, das sehen ja alle christlichen Denominationen so. Also warum, wenn man jetzt sagt, wir sind Baptisten, was ist da dran besonders? Schauen wir halt mal. Ein Beispiel. Zum Reformationsjubiläum, ist ja jetzt schon 7, 8 Jahre her, da hat die evangelische Kirche eine Schrift rausgebracht, relativ lang, wurde sehr kontrovers diskutiert, um es mal positiv auszudrücken. Die Schrift heißt Rechtfertigung und Freiheit. Und wenn ihr da mal die Seite 84 aufschlagt, dann könnt ihr klipp und klar lesen, was die Meinung der evangelischen Kirche zu dem Thema ist. Die biblischen Texte können nicht mehr, so wie zur Zeit der Reformation, als Wort Gottes verstanden werden. Ist der Satz interpretationsbedürftig? Eigentlich nicht. Er ist klipp und klar. Es ist eine klare Aussage. Die Bibel ist nicht Gottes Wort. Das haben die Reformatoren geglaubt. Wir als evangelische Kirche Deutschland glauben das nicht. Und das ist was, wo man sagen muss, okay, ganz ehrlich, ich als überzeugter Baptist da werden wir Schwierigkeiten miteinander kriegen. Wenn ich sage, wenn du nicht glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann wird uns die Argumentationsgrundlage fehlen. Das ist wie wenn ihr als Beamter versucht, mit einem Reichsbürger zu diskutieren, ja? Der dann einfach sagt, es gibt keinen deutschen Staat, es gibt keine deutschen Gesetze. Wie soll ich dem sagen, ja, aber schau doch hier, das unser Gesetz sagt. Dann sagt er, okay, aber es gibt ja gar keinen deutschen Staat, ihr seid eine GmbH. So, völlig sinnlos. Du hast keine Argumentationsgrundlage. Und das ist ein Riesenproblem, was wir einfach sehen, dass in vielen Kirchen eigentlich diese biblische Autorität, wie sie hier steht, dass die abgelehnt wird, sondern da wird die Bibel zum menschlichen Buch runter reduziert, wo halt ein paar nette Leute nette Gedanken und Tipps und Lebensweisheiten aufgeschrieben hat, aber es ist nicht die Kraft Gottes. Und das ist traurig, wenn du weißt, was ein Martin Luther geglaubt hat, der ja irgendwie der Auslöser der Reformation war. Also ich glaube, wenn der das lesen würde, was die geschrieben haben in dieser Schrift, der würde sagen, ihr seid alle gefeuert. Also das ist unglaublich. Schauen wir noch ein Zitat an, lassen wir es selber reden. Margot Käßmann, Spiegel-Interview aus 2013, da wurde sie gefragt, was denkst du denn über Sola Scriptura, auf dem Luther alles aufgebaut hat von seinem Denken her, zum Beispiel zur Jungfrauengeburt. Und dann antwortet sie, da bin ich ganz Theologin des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, dass Maria eine junge Frau war. Ja. Aber dass sie im medizinischen Sinne Jungfrau war, das glaube ich nicht. Also auch ganz klar, sie sagt, okay, nette Geschichte, die da in der Bibel steht, ich weiß es besser, schmeiß deine Bibel weg. Das sagt sie mir doch damit, oder? Oder verstehe ich das falsch? Versteht ihr das auch so? Also wenn sie sagt, es steht da nicht, sie war eine junge Frau, und denke ich, okay, das ist toll, aber da gibt es viele. Also was, ich meine, man muss sich ja mal diesen Vers vorstellen. Da sagt Jesaja, ja, ich verkünde hier ein großes Wunder, eine Jungfrau wird schwanger werden, das sagen wir alle, okay, das ist ein großes Wunder, aber wenn du das mal anders liest, ich verkündige ein großes Wunder, eine junge Frau wird schwanger. Ja, was ist das denn? Also das wären doch zehntausende Frauen jeden Tag auf der Welt. Wo ist denn da das Wunder, was der Jesaja verkündigt? Das ist doch das Normalste der Welt. Da wäre es ja noch eher ein Wunder, wenn er sagt, eine alte Frau wird schwanger, aber eine junge, also, naja. Okay, aber gut. Schauen wir lieber wieder in Gottes Wort rein. Eine zweite ganz wichtige Stelle, die ihr alle kennen sollt, ist in dem Zusammenhang 2. Petrus 1, Verse 20 und 21. Ganz, ganz wichtig für eine Baptistengemeinde, dass sie das erkennt. 2. Petrus 1, 20 und 21. Da sagt uns der Petrus, das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ja, also der große Apostel Petrus selber sagt uns, ja, an seinen Briefempfängern, was sagt er? Das sagt er, das sollt ihr vor allem wissen. Also da merkt man doch, jetzt ist es wichtig, jetzt musst du zuhören, wenn man sagt, du musst jetzt was wissen. Und dann sagen die, okay, was müssen wir wissen? Und dann sagt Petrus ihnen, hey, keine Weissagung in der Schrift, nichts in der Schrift ist eine Sache eigener Auslegung. Das steht keinem Menschen zu, das selber auszulegen, sondern es ist ja nie Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Geist Gottes haben Menschen geredet. Also, ja, der Geist Gottes hat die Schreiber der Bibel so gelenkt, dass sie am Ende das geschrieben haben, was er will. Und deswegen ist das, was da steht, das ist Gottes Wort. Und darum kann man das nicht einfach sagen, das steht keinem Menschen zu bestimmen, was er meint, was da richtig ist, sondern der Geist, der es geschrieben hat, der muss es auch auslegen, weil er weiß, wie das zu verstehen ist. Und wenn ihr euch sowieso diese ganze Stelle mal anguckt, brauchen wir jetzt nicht unbedingt dazu lesen, aber ja, was beschreibt Petrus hier eigentlich in den Versen davor? Wir leben jetzt auch in einer Zeit, wo man viel hört, meine Gefühle und ich will Gott erleben und man muss das spüren und es ist wichtig, wenn man es spürt. So. Und da sagt jetzt Petrus, eigentlich geht er damals schon drauf ein und sagt, okay, pass auf, du willst was Krasses erleben, ich habe was Krasses, pass auf. Ich hatte was. Und zwar, und dann beschreibt er hier die Verklärung. Sagt er, okay, ich war mit Jesus auf dem Berg. Ich habe Jesus Christus in Herrlichkeit gesehen. Wow. Okay, wer bietet mehr? Niemand. Sagt er, okay, das habe ich anzubieten. Habe ich gesehen. Und was sagt er dann? Aber weißt du was? Vers 19. umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Also dieser Petrus, der sowas gesehen hat, der sagt, ja, ich habe Jesus in der Verklärung gesehen, aber weißt du was, viel besser ist Gottes Wort, wenn ihr das habt und wenn ihr daran festhaltet, das ist noch mehr wie die Verklärung zu sehen, sagt Petrus hier selber. Und da sehen wir doch auch, welchen Stellenwert er der Schrift gibt. Und ich habe gemerkt, bei dem Getrieben, manche gucken ein bisschen irritiert, schlagt vielleicht mal Apostelgeschichte 27 auf. Ich glaube, das ist was, was uns das vielleicht sehr gut klar machen kann. Wenn ihr in Apostelgeschichte 27 reinschaut, die Verse 15, ja, Vers, ja, doch 15 ist das, genau. Apostelgeschichte 27, 15. Ihr kennt die Geschichte bestimmt alle. Paulus ist auf der Fahrt nach Rom, auf der Überfahrt, und das Schiff kommt in einen sehr schweren Seesturm, den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, so schwer. Und dann heißt es hier 27, 15, und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Also wir sehen einfach, der Sturm ist so stark, da kannst du kein Segel mehr essen, du kannst gar nichts mehr machen. Sie rollen die Segel ein und sagen, okay, wo auch immer die Winde und Meeresströmung uns hintreiben. Wir haben hier keine Lenkkontrolle mehr, gar nichts. Wir fahren nur noch dahin, wo Wind und Strömung das bestimmen. Und im Vers 17 zum Beispiel, da heißt es auch, dass sie fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Also wir merken, es ist wirklich, es wird bestimmt einfach, wo der Kurs hingeht. Ne? Und sie können nur noch dahin. Und dieses Wort, was hier steht für getrieben, das ist genau das Gleiche, was wir gerade im 2. Petrus gelesen hatten, wenn es heißt, Menschen sind von Gottes Geist getrieben worden, das zu reden, was er will. Das ist hier identisch. Also so können wir es uns vorstellen. Gott hat einfach die Gedanken, die Umstände so gelenkt, dass es, was in der Bibel ankam, genau so da rauskam, wie er das quasi mit Winden und Strömungen bestimmt hat. Und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Grundlage für jede Baptistengemeinde, wenn sie sich so nennen will, dass das die feste Grundlage ist, die Bibel. Ich denke, es ist ja eigentlich schon von der Logik her klar, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann muss auch alles wahr sein, was drin steht. Weil wenn Gott sich nicht irren kann und unfehlbar ist, dann kann er da nichts Falsches reinschreiben. Ja? Stehen da falsche Sachen drin, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, ist es nicht Gottes Wort. Weil sonst hätte Gott ja gelogen oder Gott wäre fehlbar. Und das kann ja gar nicht sein. Also ist doch eigentlich schon klar, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann ist es uns allen klar, dann muss auch das die Wahrheit sein, was da drin steht. Und in allen Bereichen. Und dann kann man gewisse Dinge nicht abkoppeln. Also wenn ich das manchmal höre, irgendwie, ja, das und das, keine Ahnung, das soll geschichtlich nicht so gewesen sein. Aber da denke ich mir, du kannst doch die Umstände nicht von der Geschichte lösen. Also wenn du sagst, ich weiß nicht, Abraham hat in Chaldäa gelebt, aber es hat nie in Chaldäa gegeben. Ja, dann kann es auch kein Abraham gegeben haben, der in Chaldäa gelebt hat. Also dann, da kannst du die Geschichte nicht rauslösen, sondern da wird ja alles irgendwo fehlerhaft in dem Ganzen. Ja, und das sehen wir ja auch, wie gründlich das ist. Also zum Beispiel der Lukas, der schreibt ja, er hat alles, im deutschen Text heißt es normal, er hat es genauestens erforscht. Ja? Also der sagt, ich habe es wirklich geprüft, ich habe nicht irgendwas geschrieben, sondern ich habe das ganz genau untersucht. Das griechische Wort, was da steht, ist akribos. Ja? Also das kennen wir doch im Deutschen, akribisch sein. Also er sagt, ich habe es ganz genau angeguckt wirklich und mit höchster Sorgfalt habe ich alles geprüft, dass es genauso richtig für euch überliefert wird. Und natürlich ist doch auch klar, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann hat die dem Menschen was zu sagen, ob er das will oder nicht, weil du kannst Gott nicht einfach ignorieren. Und das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum ist die Bibel so gehasst, warum ist es so verfolgt, weil Menschen das nicht wahrhaben wollen, weil wenn sie sagen, hey, wenn das Gottes Wort ist und es widerspricht mir hier, dann müsste ich ja was ändern, dann bin ich ja verantwortlich. Aber wenn die natürlich einfach nicht Gottes Wort ist, ja, dann ist ja alles egal. Ne? Und dann kann ich es auch getrost ignorieren. Und natürlich ist deswegen die Inspiration der Bibel immer angefochten. Das ist doch für den Teufel das Angenehmste. Glauben die Menschen nicht, dass es Gottes Wort ist, dann ist es halt nur noch eins unter den 130 Millionen Büchern, was wir haben. Ne? Aber ist es Gottes Wort, dann ist es auch das Einzige. Und dann kannst du alle anderen da hinten anstellen. Und ich glaube, gerade diesen Anspruch, sind wir ehrlich, wenn wir die Bibel lesen, den gibt sie sich doch selber, oder? Also wenn ihr mal im Alten Testament reinschaut, da steht über 4000 Mal drin, so spricht der Herr, so spricht der Herr, so spricht der Herr, über 4000 Mal. Also das ist doch ein Absolutheitsanspruch, dass man sagt, so, das redet Gott, so ist es, dem kann keiner widersprechen. Und das liest man doch da nicht rein, sondern das liest doch die Bibel, also das liest man doch raus und erkennt es einfach. Und auch wenn wir da mal ehrlich sind, wer von euch kennt 10 Bücher aus der Antike? Also ich nicht. Ich kriege so ein paar zusammen, aber wenn wir da auch mal ganz ehrlich sind, ja, also die paar alten Schriften, die aus der Zeit überhaupt noch gelesen werden, das sind doch zu 99% irgendwelche gequälten Schüler, die das halt in Latein oder Griechisch Unterricht machen müssen. Aber das liest doch fast kein Mensch mehr freiwillig heute. Wer macht denn das? Also wer von euch setzt sich denn hin und sagt, jetzt lese ich mal den Ovid oder sonst jemanden? Also ich kenne auch keinen Menschen, der das tut, außer halt vielleicht ein Lehrer, der das unterrichten muss und die paar Schüler. Und ich kenne schon erst recht gar keinen Menschen, der jetzt hergeht und liest irgendeins von diesen alten Büchern über Jahrzehnte, jeden Tag. Und sagt, ja, also ich meine, ich habe auch die Odyssee gelesen oder Ilias, war mal nett, ja, aber ich habe es halt einmal gelesen vor 15 Jahren und ja, jetzt reicht es dann auch. Aber wer sagt, ja, die Odyssee, Mensch, die lese ich jeden Tag seit 30, 40, 50 Jahren und jeden Tag lese ich die und ich kriege nie genug. Und je mehr ich da lese, umso mehr entdecke ich da einfach drin. Also ich kenne keinen. Und den gibt es auch nicht, bin ich ganz sicher. Aber bei der Bibel, sind wir mal ehrlich, das ist doch der Standard, oder? Also ich weiß noch, wir hatten mal einen jungen Mann, der ist zum Glauben gekommen und der hat mich dann damals gefragt, hat er gesagt, ja, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich dann die Bibel durchgelesen habe und ich habe alles verstanden, was lese ich denn dann danach? Da habe ich gesagt, du musst dir da gar keine Sorgen machen, weil du wärst der Erste, außer Jesus Christus, der das geschafft hat. Ja. Also denkt an den Apostel Paulus. Im 2. Timotheusbrief schreibt er am Ende, Timotheus, bring mir die Schriften mit. Der Apostel Paulus sagt am Ende, bring mir die Schriften, ich muss drin forschen, ich muss noch mehr verstehen. Und er hat ja mehr verstanden, wie wir alle zusammen jemals verstehen werden. Und er sagt, oh, ich habe noch zu wenig verstanden. Ich muss einfach am Ende meines Lebens noch weiter forschen. Also das sehen wir doch, wie das ist. Und Charles Spurgeon hat es auch richtig schön mal ausgedrückt. Und das ist ja das Wunderbare. Hat er gesagt, die Bibel ist so flach, dass ein dreijähriges Kind da durchwaten kann. Ja? Und das Wasser geht ihm nur bis zu den Knöcheln. Und es kann das verstehen, was die Bibel sagt. Und zugleich ist die Bibel aber so tief, dass der Leviathan drin tauchen kann und kann niemals den Grund erreichen. Ja? Und beides ist die Schrift. Ein Dreijähriger kann das Evangelium verstehen. Und doch könnten wir alle zusammen niemals alle Schätze heben, die in der Bibel drinnen sind. Das ist unmöglich. Wie kann das sein in einem Buch? Beides gleichzeitig. Ja. Und auch sonst, wer macht sich seit Jahrtausenden die Mühe, dieses Buch bis ans Ende der Erde zu tragen? Das sind Zehntausende, Hunderttausende, Millionen sind dafür gestorben, dass sie gesagt haben, ich will zu anderen Völkern gehen, ich will ihnen sagen, was in der Bibel drinsteht. Wer hat es je mit der Odyssee getan? Wer war bereit dafür zu sterben? Niemand. Ne? Und für die Bibel haben das Millionen schon getan, haben gesagt, das ist Gottes Wort an die Menschen und das muss an alle Völker. Ja. Warum ist es als Baptistengemeinde so relevant, dass man sich so klar ist, was eigentlich die Bibel ist? Wenn du katholisch bist, an was glaubt die katholische Kirche? Sie glaubt an die Bibel und an die Tradition, an die Überlieferung. Wer es nicht glaubt, lese einen Katechismus. Einen katholischen, steht drin, könnt ihr nachlesen. Ja, also das sehen wir zum Beispiel in der katholischen Kirche, die Tradition ist gleichberechtigt neben der Bibel. Und darum können die natürlich auch immer neues Zeug hinzufügen, weil wenn das halt genügend Bischöfe beschließen, ist das gleichberechtigt. Ja, wie gesagt, lest den Katechismus, könnt ihr nachlesen. Und das ist ja was, wo wir merken, da würden wir uns sofort schwer tun. Also wir haben ja einen Hauskreis mit Katholiken zusammen und da wirst du ganz oft merken, ja, aber die Kirche sagt doch so und so. Und sage ich, okay, zeig es mir in der Schrift, meine einzige Grundlage und was irgendein Konzil irgendwo beschließt, wenn das Gotteswort widerspricht, tschüss, ab in Mülleimer damit. Hat keine Auswirkung. Ja? Willst du Lutheraner werden, ja? Evangelischer Pfarrer, da wirst du ordiniert auf die Confessio Augustana. Hast du keine Chance, lehn die mal ab. Übrigens, damit ihr das vielleicht auch wisst, ich denke, die meisten von euch sind ja getauft. In der Confessio Augustana, in der, auf die jeder evangelische Pfarrer noch heute ordiniert wird, steht drin, dass ihr verfluchte Menschen seid, wenn ihr getauft seid. Nur so am Rande. Könnt ihr mal lesen. Vereidigen sie die Pfarrer heute noch drauf. Ja, wirst du Presbyterer, hast du das Westminster-Bekenntnis von 1646. Wirst du Anglikaner, hast du die 39 Artikel, kommst du niemals drumherum. So, und wer von euch kennt das baptistische Glaubensbekenntnis? Was ist das baptistische Glaubensbekenntnis auf der Welt? Wer kennt's? Seid doch Baptisten. Okay, ich sag's euch, was es ist. Es gibt keins. Es gibt kein einziges baptistisches Glaubensbekenntnis, was für Baptisten weltweit verbindend wäre, sondern Baptisten haben immer die Eigenheit, dass sie alle Glaubensbekenntnisse, wie soll ich sagen, vielleicht schon zum Teil zustimmen, ja, aber dass sie nie sagen, okay, Confessio Augustana, das ist das, was wir glauben, sondern Baptisten, es ist charakteristisch, dass sie immer sagen, wir haben ein Glaubensbekenntnis und das ist die Bibel. Nur das, was da drin steht, ist für uns bindend. Und ich will damit jetzt natürlich, damit es jetzt keinen falschen Eindruck erweckt, ja, ich will damit nicht sagen, dass andere Denominationen nicht auch die Bibel lesen würden und nicht auch redlich versuchen würden, zu schauen, was in der Bibel steht. Ja, das wollen wir denen jetzt nicht absprechen. Da würde er mich ganz falsch verstehen, wenn ich sage, das tun nur wir allein und alle anderen tun das nicht. Das ist nicht richtig, da bemühen sich andere auch redlich. Aber ich hoffe, ihr versteht halt den Unterschied einfach. Und dann passt es ja wieder zu dem, was wir vorhin hatten. Ja, die Ortsgemeinde ist lokal. Und von daher ist es klar, dass du gar kein einheitliches Glaubensbekenntnis für Baptisten finden kannst, weil jede Gemeinde separiert ist und jede Gemeinde, ja, wie die Christen in Beröa, selber ringen muss und schauen muss, was sagt denn eigentlich die Bibel? Wir müssen das für uns entscheiden. Und deswegen, bei über 100 Millionen Baptisten weltweit, hast du kein gemeinsames Glaubensbekenntnis. Das sind Baptisten halt immer ein bisschen freier gewesen als andere Gemeindetypen. Und die Quintessenz daraus ist natürlich wieder, da ist ja charakteristisch für Baptisten, ist, dass die Bibel ihre alleinige Grundlage ist. Deswegen haben sie natürlich an die Irrtumslosigkeit geglaubt über die Jahrhunderte. Also das hat sie von jeher charakterisiert. Und deswegen finde ich es sehr eigenartig, wenn ich gerade manche Entwicklungen in diversen baptistischen Richtungen sehe, die das verleugnen, wo ich sage, ihr solltet euren Namen abgeben, weil das ist kein baptistischer Glaube, das ist irgendwas anderes, was ihr habt, wenn ihr das nicht glaubt. Also der Name ist nicht Programm. Ja? Nur wo Nutella draufsteht, ist Nutella drin. Das ist so. Und das ist eigentlich auch so, nur wo biblische Autorität anerkannt wird, sind Baptisten drin. Und eigentlich erkennen sie das nicht an. Keine Baptisten. Aber gut, das sind jetzt Spitzfindigkeiten. Da ja, wollen wir auch nicht so streng sein. Ich denke, was auch ein großes Problem ist, ist eigentlich, dass die Bibel irgendwie der Beliebigkeit preisgegeben wird. Und da verrenkt man sich und verkrampft man sich teilweise, dass man sagt, ja, aber es gibt doch irgendeine sogenannte Philosophie oder wissenschaftliche Erkenntnis und dann versucht man das krampfhaft mit der Bibel in Einklang zu bringen. Und ich meine, was wird das Ende des Liedes sein? Es wird immer so sein, eins von beiden wird draufgehen. Und ich sage euch, was es am Ende sein wird. Es wird immer die Bibel verlieren. Wenn ihr das versucht, dann sie zieht in Kürzeren in jeder Gemeinde. Und ich denke, die evangelische Kirche ist das beste Beispiel dafür, wenn man einfach sieht, wie sie sich über 500 Jahre rückwärts entwickelt hat. Aber wie gesagt, auch die Freikirchen haben da teilweise sehr, sehr große Schwierigkeiten, gesellschaftlichen Strömungen zu widerstehen. Wohlgemerkt auch sogenannter wissenschaftlicher Erkenntnis, die ein paar Jahre später schon wiederholt ist, ne? Überholt ist. Also, und ich denke, das ist auch eins, das muss Gemeinde klar sein. Und ich glaube, das begründet auch in gewisser Weise die Kraftlosigkeit, die viele Gemeinden heute haben, nämlich dass Gemeinden mit dem Zeitgeist gehen wollen. Und man muss aber sagen, Kirche war immer dann stark in allen Zeiten, wenn sie gegen den Zeitgeist stand und wenn sie gegen den Strom geschwommen ist. Das war das, was Gemeinde über Jahrtausende stark gemacht hat. Und wenn sie mit dem Zeitgeist geschwommen ist, dann war sie weg. Ja, ich denke, das beste Beispiel, denkt auch hier wieder an die evangelische Kirche zur Nazizeit. Ja, teilt sich in zwei Teile auf. Eine bekennende Kirche, die festhält und die einen Glauben hat und der Kraft hat und wirklich auch einen Widerstand zum Nationalsozialismus leisten kann. Und dann gibt es eine deutsche Kirche, die sich da ausbildet, die schwimmt völlig mit allem, was Hitler sagt. Ja, hatte keinerlei Kraft. Es gab damals einen sehr mutigen Mann, ein Bischof Galen hieß der, katholisch wohlgemerkt. Und der hat den Spitznamen der Löwe von Münster. Also wenn ihr jetzt einfach mal Google nehmen würdet und würdet eingeben, der Löwe von Münster, dann würde dem sein Bild als allererstes erscheinen. Und das ist doch mal eine starke Sache, oder? Also ich denke mir, wenn ein Mann, der in dieser Zeit gelebt hat, wenn der mit diesem Titel versehen ist, dann weißt du, dann musste er echt Mut gehabt haben, sonst wäre er nicht der Löwe von Münster gewesen. Und von ihm gibt es einen schönen Ausspruch, besser kann man es nicht beschreiben. Er hat damals gesagt, hey, wir als die Kirche, wir sind nicht der Hammer, wir schlagen nirgendwo drauf. Niemals sind wir der Hammer gewesen, ja. Andere, die schlagen und schlagen und schlagen drauf. Wir als Kirche, wir sind der Amboss. Und wir stecken Schlag um Schlag und Schlag seit 2000 Jahren ein als Gemeinde, als Kirche, ja. Wir stecken immer ein, wir teilen nie aus. Und wir sind der Amboss, der einen Schlag nach dem anderen vom Hammer kriegt. Aber wenn der Amboss standhaft ist, wird am Ende jeder Hammer irgendwann am Amboss zerbrechen. Und so muss Gemeinde sein. Ja? Der Amboss, der jeden Schlag erträgt und sich gegen jede Strömung stellen kann. Und wenn er das nicht kann, ist er weg und verschwindet wie jede andere Strömung. Ja, und dafür sind selbst die Menschen, die dieses Buch hier geschrieben haben, lest mal der ihre Namen und schaut mal, wie es mit denen ausgegangen ist. Die meisten dieser Schreiber haben das irgendwie mit ihrem Leben bezahlt oder hatten sehr große Bedrängnis zumindest. Also selbst da war es nie leicht. Und ich denke, das ist auch einfach was, wo jede Gemeinde sich prüfen muss und entscheiden muss, wo stehen wir denn eigentlich, in welcher Richtung, wo sind wir da? Ja, vor ein paar Jahren gab es mal eine Streitigkeit in der Evangelischen Allianz. Ich weiß nicht, wer das damals mitbekommen hat, von dem Vorsitzenden Michael Diener, der ein paar sehr zweifelhafte Aussagen in die Welt getreten hat und dann so ein bisschen so der Gegenpol war der Ulrich Pazani damals. Weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen hattet, diese Diskussion. Aber da dachte ich mir damals, wie krass, da steht ein Leiter der Evangelischen Allianz und was der raushaut an Sätzen, es ist unglaublich für einen Leiter der Evangelischen Allianz. Also das wäre ja Jahre oder Jahrzehnte vorher. Das wäre nie vorstellbar gewesen, dass sowas kommt. Der wäre am gleichen Tag gefeuert worden. Also das sehen wir auch wirklich. Es ist umkämpft und die Bibel ist seit jeher umkämpft. Ja? Früher haben die Menschen halt vielleicht versucht, sie zu verbrennen oder zu verbannen. Aber ich glaube, unser Hauptproblem ist heute, dass er halt vor allem über die Gedanken angegriffen wird. Ja? Also hier werden keine Bibeln in Deutschland verbrannt. Nie werden hier große Haufen gebildet und man nimmt uns die Bibel weg und verbrennt sie. Das wird hier nicht gemacht. Ja, sondern sie ist halt eigentlich intellektuell angefochten, dass man sagt, das ist ein dummes Märchenbuch, nur Idioten glauben das. Ja, und ich denke, lasst uns doch da einfach noch ein paar Bibelverse anschauen und lasst mal die Bibel selber reden, weil jetzt habe ich viel geredet, aber ich denke, es ist viel besser, wenn Gottes Wort selbst redet, weil das hat einfach Kraft. Und lasst uns den Hebräerbrief doch aufschlagen und sehen, was die Bibel über sich selber sagt. Weil das hat einfach, soll ich sagen, die größte Berechtigung. Und zwar Hebräer 4, Vers 12, das ist ein ganz bekannter Vers, den kennt ihr wahrscheinlich alle, schätze ich, den habt ihr bestimmt schon mal alle gehört. Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ja, also wir sehen hier, die Bibel sagt über sich selber, sie ist lebendig. Es ist ein lebendiges Buch. spricht die Bibel selbst. Das Wort Gottes ist lebendig und es ist so scharf, dass es Mark und Bein trennt. Also das ist ja quasi anatomisch gar nicht so einfach, Mark und Bein voneinander zu trennen. Ne? Aber die Bibel passt genau, trifft sie alles. Und hier heißt es dann auch so schön, und sie ist Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und ich glaube, dass das viele von euch auch erleben konnten, dass sie gemerkt haben, hey, die Bibel ist mein Richter und was Gottes Wort sagt, das spricht in mein Leben. Und das, das ist der Maßstab für das, was ich denke. Schauen wir in Matthäus rein. Da würde ich sagen, Matthäus 24, da spricht jemand, der ist eigentlich sehr vertrauenswürdig in Matthäus 24. Fragen wir doch den einfach mal, was der dazu meint. Er hat es uns nämlich auch hier gesagt. Matthäus 24, wer spricht da? Ja, das wissen wir natürlich, ne? Der Herr Jesus selber, ganz klar. Und was sagt denn der? Der sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also wir sehen, diese Erde, auf der wir sind, der Himmel, die Sterne, das wird alles verschwinden irgendwann. Da ist nichts mehr da. Und es spricht natürlich auch dafür, alle Bücher, diese 130 Millionen, die verschwinden natürlich mitsamt dieser Erde. Alles weg. Er sagt, alles wird vergehen. Aber mein Wort, das, was hier gesagt ist, das bleibt in Ewigkeit. Ja. Welches Buch kann das sagen? Welcher Mensch kann sowas behaupten? Wer von uns könnte behaupten, was ich sage, wird in alle Ewigkeit überdauern? Das kann natürlich nur der Sohn Gottes und der Heilige Geist, die hier reden. Johannes 17 redet auch wieder niemand Geringeres als Jesus selber. Aber ich will übrigens auch, dass mich da keiner missversteht. Ja? Also wenn wir sehen, dass wir sagen, das ganze Wort ist von Gott gehaucht, dann ist es natürlich nicht zulässig, dass man hergeht und sagt, ja okay, das sagt halt Paulus, aber das hat nicht Jesus gesagt. Ja? Wenn es der Heilige Geist geredet hat durch den Mund des Apostels Paulus und es steht hier, dann ist jeder Satz genau gleichwertig, wie wenn ihn Jesus sagt, weil er kommt vom Heiligen Geist. Und es ist nie zulässig, Schreiber der Bibel gegeneinander auszuspielen. Ja? Johannes 17,17, da sagt Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also Jesus selber war der Meinung, dass er gesagt hat, alles, was da steht, ist die Wahrheit. Ja? Das heißt natürlich, wenn wir jetzt hergehen und sagen, das ist aber nicht die Wahrheit, ich weiß es besser, dann sagen wir damit mehreres. Eigentlich sagen wir, ich weiß es besser als Jesus. Der glaubt, es ist die Wahrheit. Aber ich weiß, das stimmt nicht, es ist nicht die Wahrheit. Und vor allem kriegen wir doch dann ein Problem, dann merken wir ja, dann hat Jesus uns ja entweder angelogen, das wäre schlecht, weil dann sündigt er, dann kann er uns nicht erlösen am Kreuz, weil dann ist er auch ein Sünder. Oder er hat halt einfach keine Ahnung, aber dann ist er ja nicht Gott, wenn er keine Ahnung hat. Jetzt haben wir ja wieder ein Problem, wenn er nicht Gott ist. Also da merken wir ja, Jesus hat das gesagt, er hat es geglaubt, er war davon überzeugt. Und natürlich ist es dann die Wahrheit, er selber sagt es. Noch zwei Verse zum Abschluss vielleicht, Offenbarung 22, auch ganz, ganz bekannte Verse. Aber auch da redet die Bibel wieder selber. Offenbarung 22, 18 bis 19, was sagt die Schrift da? Ja, Johannes schreibt, Johannes schreibt das auf, was Jesus sagt. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Ist das eine Warnung? Das ist eine Warnung, aber was für eine, ja? Also, unmissverständlich. Ja, Jesus sagt hier, hey, das ist mein Wort und das ist unveränderlich. Und wenn einer meint, er kann hier irgendwas dazu tun oder wegnehmen, der wird das erleben, was hier passiert. Und ich verstehe gar nicht, wie manche Theologen über so eine Warnung drüber gehen können. Also das ist doch die schärfste Warnung, die es geben kann. Dass man sagt, lass die Bibel so stehen, wie es ist. So ist sie geredet, sie ist unveränderlich, sagt der Herr selber. Und dann wollen wir noch Johannes 8 anschauen. Lass mal auch da wieder die Schrift selber reden. Und da sehen wir auch, was hat es denn am Ende wieder mit uns zu tun. Johannes 8, 31 und 32 widerredet der Herr Jesus selber und sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und da sehen wir doch auch wieder, wie der Kreis sich schließt zu dem, was am Anfang gesagt wurde, oder? Ja, Jesus sagt, hey, mein Wort, es ist unveränderlich und dabei bleibt und dann seid ihr meine Jünger. Und wenn ihr nicht bei meinem Wort bleibt, dann seid ihr eben nicht meine Jünger. Und er sagt, aber der, der da bleibt, der wird auch erkennen, dass es die Wahrheit ist. Und so ein Mensch, der wird es verstehen. Und das passt doch wieder wunderbar zu dem, wie gesagt, was wir am Anfang hatten. Oder wir haben gesehen, die Bibel hat Menschen verändert, zutiefst. Ja, die Bibel hat alle Stürme der Zeiten überstanden, und wurde immer von vielen Menschen geliebt, weil Menschen erkannt haben, dass es die Wahrheit ist und dass es nicht irgendein Buch aus der Antike ist, sondern weil sie erkannt haben, das ist Gottes Wort und es ist lebendig, wie es der Hebräerbrief sagt. Es hat Kraft, es ist der Richter der Sinne, der Gedanken und es spricht die Wahrheit. Und Jesus sagt dann hier auch noch am Ende, und diese Wahrheit, die wird euch frei machen. Ja? Also wer das erkannt hat, wer weiß, was der Mittelpunkt des Buches ist, und das hatte ich ja auch am Anfang erwähnt, alles zielt auf den Mittelpunkt, auf Jesus Christus. Ja, dieser Jesus sagt uns, das ist die Wahrheit, bei der bleibt. Und dann sehen wir, was die Botschaft ist, nämlich, dass Christus gekommen ist, von den Propheten verheißen, von Anfang an von Gott verkündigt, um die Menschen aus ihrer Verlorenheit zu retten. Und das ist doch das Wunderbarste, auf was wir uns verlassen können und freuen können, dass wir sagen, ja, wir wissen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir diese Wahrheit erkannt haben, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Und auch da, das passt ja wieder zu euch, dass ihr Baptisten seid. Das zeigt man doch in der Taufe, dass man sagen will, jawohl, ich bin begraben worden mit Christus, weil ich an ihn glaube. Ich bin mit ihm gestorben, aber ich erstehe auch mit ihm auf durch den Glauben, den ich an ihn habe, weil ich weiß, dass er am Kreuz für meine Schuld bezahlt hat. Und das sagt Jesus, und das alles, das ist hier in meinem Wort drin und das werdet ihr finden. Und diese Wahrheit, die hat Kraft, eure Seelen frei zu machen und geht damit weit hinaus über das, was wir hier auf der Erde sehen. Ja, da haben wir gesehen, Gesellschaften haben sich verändert und es ist schwierig, Gesellschaften zu verändern. Wir sehen, ganze Kontinente sind durch die Bibel umgekrempelt worden. Ja, aber in der Bibel ist noch viel mehr Kraft, die über das Leben hinausgeht und die wirklich Kraft hat, die Seele zu retten, dass der Mensch in der Ewigkeit bei Gott sein kann. Und ich denke, das ist einfach so wichtig, dass wir das verstehen, ja. Ich hatte das auch mal in einer anderen Gemeinde so ähnlich gesagt und da kamen auch Leute auf mich zu und haben gesagt, glaubst du das eigentlich wirklich, was du da erzählst? Dann habe ich gesagt, ja, meinst du, ich stelle mich zum Spaß da vorne hin? Also natürlich glaube ich das. Und habe ich gesagt, was glaubst du denn? Dann sagt er, ja, ich glaube, dass das, was mit meinem Heil zu tun hat, das stimmt und das andere nicht. Und habe ich gesagt, aber wer gibt dir denn diese Gewissheit, dass du jetzt irgendwie sagst, ja, der Teil von der Bibel stimmt, aber der nicht. Wieso verlässt du dich auf den und den nicht? Und sie hatten keine Antworten. Und irgendwie, das hat mich erschüttert, dass ich gedacht habe, wie kannst du denn eines glauben und das andere lassen? Also entweder ist es Gottes Wort oder es ist halt nicht Gottes Wort. Es ist zuverlässig oder nicht zuverlässig. Und ja, von daher, ich sage es auch dazu, ich werde in der Gemeinde heute nicht mehr eingeladen. Ja? Aber ich muss sagen, das ist okay für mich, weil ich denke mir letztendlich, meine Aufgabe ist es, Gottes Wort zu predigen. Und wenn es auch Gemeinden vielleicht nicht mehr hören wollen, dann ist das deren Entscheidung. Kann ich mit leben. Das müssen ja letztendlich dann sie auch beurteilen. Und von daher auch für euch, ja, wir haben damit angefangen, weil es halt ganz oben steht das B und weil es halt das war, was letzte Woche dran war, aber ich denke, es ist durchaus ein relevantes Thema und von daher kann ich nur jeder Gemeinde auch sagen, prüft, ob das, was ihr heute gehört habt, prüft, ob es richtig ist, prüft, ob es die Wahrheit ist, prüft, ob es euer Standpunkt ist und ja, denkt da einfach nach als Einzelne, als Gemeinde und ja, viel mehr habe ich dann jetzt besser auch nicht mehr zu sagen. Amen.
Vielen Dank, lieber Krigi. Wir werden sehen, ob du nochmal eingeladen bist.